Hey Metalheads, hier ist der Schmier von Destruction und ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von Power Metal Day.
Hallo und herzlich willkommen zu Pommes Gabel. Heute wird es historisch und thrashig, da wir in dieser Folge einen ganz besonderen Gast mit an Bord haben. Was soll ich sagen, seine Band gehört mit Sodom, Creator und Tanker zum Aushängeschild des deutschen Thrash Metals und veröffentlicht in den kommenden Monaten mit Diabolical eine mehr als wuchtige neue Scheibe. Drum ist es mir eine große Freude, Schmier von Destruction heute willkommen zu heißen. Hi Schmier.
Hey, freue mich auch.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich bin gerade ein bisschen am Arbeiten, machen nebenbei noch ein paar Interviews und wir sind alle froh, dass es langsam wieder losgeht mit Konzerten jetzt und hoffen wir das Beste.
Auf jeden Fall, definitiv. Ja, sage und schreibe 40 Jahre Destruction. Das lässt sich die Band natürlich nicht zweimal sagen und veröffentlicht mit Diabolical nicht nur einen fulminanten Born to Perish-Nachfolger, sondern setzt mit diesem Album auch hinsichtlich des Line-Up-Wechsels ein Statement. Auf die aktuelle Besetzung gehen wir gleich ganz kurz ein, aber auch wir lassen uns nicht zweimal bitten und reisen mit Bandkopf Schmier ein bisschen durch die Bandgeschichte, wie die Thrasher angefangen haben, durch die 1980er Jahre wüteten, sich das Comeback ereignete und die Band von Album zu Album sich durch Mark und Bein thrashen. Das alles und noch viel mehr, das will ich nicht machen, wenn ich König von Deutschland wäre, sondern vielleicht Frontmann von Destruction. Das ist in dem Fall Schmier und natürlich gehen wir beide heute auch erstmal auf das kommende Album kurz ein.
Cool, klingt gut.
Mein Lieber, vor einem knappen halben Jahr ging ja ein absolutes Raunen durch die Szene, als bekannt wurde, dass Mike die Band schon im März 2021 verlassen hat. Somit ist Diabolical auch das erste Destruction-Album ohne ihn. Inwieweit hat sich denn bei dem Songwriting-Prozess oder generell in der Entstehung der neuen Platte so sein Fehlen bemerkbar gemacht oder hat es sich überhaupt bemerkbar gemacht?
Ja, ich glaube, das müssen die Fans selber entscheiden. Am Ende, let the music do the talking halt, ne, sage ich immer. Am Ende ist doch das Zählbare, was da ist, ist wichtig, das Result, ja. Wie ist die Platte geworden, klingt sie nach Destruction. Und da bin ich sehr zufrieden. Und was einfach immer so ist, ne, wenn man halt lange zusammenarbeitet, gibt es auch Probleme. Und diese musikalischen Probleme, die muss man halt immer auch jedes Mal wieder neu sortieren auch bei einer Aufnahme. Und diese gab es dieses Mal halt nicht, weil wir hatten halt einfach alle eine Vision und das Songwriting hat gut funktioniert. Natürlich war ein gewisser Druck da und natürlich ist es komisch gewesen, ohne Mike zu aufzunehmen und zu produzieren. Mhm. Aber es lief so gut und das Team war so motiviert auch und wir kennen uns ja alle auch schon lange. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, also es war eigentlich eher so ein Befreiungsschlag wie jetzt ein Struggle, ja. Und ich glaube, das hört man der Platte auch an. Wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder mal aneinander so uns gerieben auch und die Zukunft der Band ist meine Vision gewesen immer und er hatte da schon immer ein bisschen andere Gedanken auch schon in den 90ern haben wir uns ja deswegen auch getrennt, ja. Mhm. Und ich denke, das war jetzt einfach mal so ein bisschen genauso dumm gelaufen wie damals in den 90ern. Damals haben wir auch nicht groß geredet über die ganze Sache und die haben mich damals ja rausgeworfen. Und jetzt ist er einfach gegangen halt. Also Mike ist mal nie ein Mann der großen Worte, sondern ist dann, wenn er was entschieden hat, macht das einfach und hat das dieses Mal auch gemacht. Wir waren alle geschockt. Aber das Songwriting selber, wie gesagt, es war für mich erstmal auch ein Riesenschock. Und als wir den verarbeitet haben, haben wir dann einfach geschrieben und was rauskam, war geil. Ich meine, ich habe ja schon von Anfang an auch immer Songs mitgeschrieben bei der Band und war in den letzten Jahren auch Hauptsongwriter und in der Beziehung ja, so schade es war, the show must go on und wir haben uns da einfach zusammengerauft und es war geil. Also das Songwriting war wirklich top.
Absolut. Ich meine, ich konnte ja in der Listening Session auch ein bisschen in Diabolical reinhören und was soll ich sagen, es ist halt ein Destruction-Album. Für mich, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, ein sehr, sehr geiler Spagat zwischen Tradition und Moderne. Ihr habt ja jetzt auch mit Martin einen sehr, sehr geilen neuen zweiten Gitarristen an der Seite von Damir. Was unterscheidet denn sein Gitarrenspiel von dem von Mike Flitzefingern?
Ja, also ich muss sagen, die beiden unterscheiden sich gar nicht so stark. Damir ist derjenige, der wirklich so ein absoluter Solo-Gitarrist ist, der wirklich extrem gut fiedeln kann und extrem geile Solo spielt. Und Martin ist eher wie Mike auch eher ein Songwriter, ein Riff-Gitarrist, der wirklich saugute rechte Hand hat, der gutes Picking hat. Und er ist eben auch eher so ein bisschen Blues bewurzelt, wenn es so, wenn es solieren geht. Mike ist ja auch eher so ein Blues-Solo-Gitarrist gewesen. Mhm. Und da ergänzt sich Mike und Martin ganz gut, weil Martin hat ja nicht versucht, was Neues zu machen, sondern einfach so den Stab übernommen. Und es hat gut funktioniert, wirklich sehr gut funktioniert. Und er hat auch übernimmt auch live einige Solos, so 1:1, wo ich sagen muss, steht ihm gut. Mhm. Und er versucht auch wirklich so Tribute zu zollen. Er ist ja selber auch Fan und hat ja auch selber als Produzent und als Soundmann für uns lange gearbeitet. Mhm. Und kennt Mikes Spiel ja auch aus dem FF so. Und in der Beziehung hat er es echt gut gelöst. Und ich denke, er ist der perfekte Mann auch für den Job. Er ist einfach ein Teil der Familie schon lange.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich finde auch, er hat sich wunderbar in das Album integriert. Aber er konnte sich dann auch schon in den Songwriting-Prozess des neuen Albums hineinfuchsen und integrieren.
Ja, also das Songwriting war schon ziemlich gegessen. Ja, also ich habe die ganzen Songs mit Damir gemacht. Und dann kam der Martin dazu. Der hat uns schon dann auch geholfen in puncto Arrangements. Und ja, das Produzent, der viel Erfahrung hat, uns schon gesagt, hey, der Song will ich den Anfang ein bisschen anders machen vielleicht. Oder so, die Ideen kamen schon von ihm auch und wir haben ihn dann involviert in die Overdubs und die Solos und so weiter und er hat sich dann schon noch gut eingebracht. Mhm. Aber er war auch in den letzten Jahren immer dabei, auch wenn wir Platten gemacht haben, hat er auch immer mit uns Tipps gegeben und wir haben immer über die Sounds geredet auch und über die Produktion und so weiter. Also er ist schon auch länger auch so ein Teil von dem Team gewesen, der, wenn wir die Platten gemacht haben auch. Und deswegen war das auch ein ganz normaler Prozess auch, hat sie eigentlich super integriert.
Sehr, sehr cool. Was ich auch schon vorhin schon gesagt habe, für mich ist das Album ein Spagat aus Tradition und Moderne. Das ist mir bei den letzten Alben nicht so aufgefallen wie bei diesem. Das fängt beispielsweise beim Artwork an, geht dann auch in diese menschliche Komponente des neuen Albums hinein. Und es klingt zwar einerseits schön nach alter Schule, aber andererseits auch sehr, sehr dope von modern. War für dich persönlich dieser, ja, ich bleib mal dabei, Spagat zwischen Moderne und Tradition sehr wichtig oder kam der eher zufällig?
Ja, also wir haben schon versucht, die Sachen, die wir nicht so gut fanden, in der letzten Platte besser zu machen. Und Musik ist ja immer auch, dass man das perfekte Album schreiben will und sich die Platte auch ein paar Jahren anhören will und dann sagen kann, ey, es war geil, es ist immer noch geil. Und man findet immer, bei jeder Platte, die man macht, immer wieder Fehler und Sachen, die man sagt, hey, das muss ich besser machen. Und so haben wir das auch diesmal angegangen. Ein paar Sachen an den Sounds verändert, das Schlagzeug komplett Natur belassen. Und es ist halt immer noch wichtig, dass man halt auch dieses Spagat vom druckvollen Sound zum Oldschool-Sound macht. Weil es gibt dann schon wieder so Beispiele von alten Bands, die nicht mehr die anhöre, wenn die Platten machen heutzutage und die haben einfach dann so einen dünnen Sound, ja, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ja. Also wir haben versucht, so diesen Slayer-Spirit, sage ich mal, der 80er zu catchen, ja.
Ja.
Der uns alle beeinflusst hat damals und trotzdem halt eine Produktion zu machen, die up-to-date ist halt. Und ich denke, das ist schon ganz gut gelungen. Und auch so war das Songwriting genauso. Wir haben die Trademarks sind da, das war wichtig. Wir hatten auch keine Disagreements halt, wenn es um die Richtung der Band ging, ja. Also wir wollten ganz klar eine Platte machen, die nach Destruction klingt und auch hier und da ein bisschen was Neues offenbart. Ja, wir haben ein bisschen mehr Gitarre natürlich, das soll man auch hören. Es sind zwei Gitarristen am Start, die sind beide geil und wir machen auch gitarrenlastige Musik. Deswegen gibt es diesmal auch ein bisschen mehr Gitarren, denke ich, aber sonst ist es schon ein sehr klassisches Destruction-Album geworden, finde ich.
Zumal, du hast jetzt auch gerade die Parallele zu Slayer genannt. Ich weiß jetzt nicht mehr, Schande über mein Haupt, bei welchem Song das war, aber kurze Zeit, als ich das bei der Listening Session gehört habe, kam so ein Black Magic Flair auf. Ich weiß ja nicht mehr.
Das ist auch durchaus gewollt. Also wir sind ja alle damit groß geworden und diesen 80er Vibe zu kreieren, das ist gar nicht mehr so einfach, weil wir waren damals 17 Jahre alt und waren jung und wild und jetzt sind wir erwachsene Menschen, die viel erlebt haben, ja, und deswegen war es schon wichtig, auch diesen Vibes zu kriegen und zu kreieren. Mhm. Und wenn du sagst Black Magic Vibe, perfekt, das wollten wir auch erreichen.
Das hat aber auch, also dieser Schwenk in die Vergangenheit, dafür sorgt natürlich auch dieses, ich sag mal, Back to the Roots Artwork. Das sorgt eben für einen sehr, sehr nostalgischen Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes. Macht für dich denn ein gelungenes Artwork schon die Hälfte der Miete aus?
Wir haben früher Platten nur gekauft wegen dem Artwork. Da waren auch immer so ein paar Rohrkrepierer bei, die halt geile Cover hatten und die Musik konnte nichts dann. Aber ja. Früher haben wir nur nach Artwork gekauft, weil man konnte ja im Plattenladen nur ein Teil, immer mal einen Teil in die Platten reinhören, ja. Mhm. Und so haben wir dann extrem viel auch bestellt, früher bei Malibu noch und so weiter, auch nach Cover und so. Und deswegen war das Cover-Artwork war alles früher. Heutzutage ist Cover-Artwork nicht mehr so wichtig, weil wir haben kein Vinyl mehr, es ist alles viel kleiner. Man hat es dann auf dem Handy oder, ne? Also mhm. Vinyl war immer ultimativ und deswegen ist ein Cover auch wichtig gewesen für uns. Deswegen machen wir unsere Cover auch noch für Vinyl und auch möglichst oldschool und man soll einfach erkennen, was da kommt. Also wenn du jetzt dieses Cover siehst, ohne mein Logo und ohne zu wissen, was für eine Band ist, musst du einfach automatisch wissen, das muss Thrash Metal sein.
Ja.
Und das war uns dieses Mal wichtig, dass wir so ein Cover machen, das gar nicht mehr, da nicht so viel zu erzählen hat, sondern der Zombie heißt halt auch so ein bisschen, Zombie heißt für mich halt auch so ein bisschen unsterblich, ja, so ein bisschen, sie kommen immer wieder, so wie Destruction halt auch, ja. Wir hatten auch unsere Ups und Downs und haben jetzt auch wieder viel erlebt in letzter Zeit und sind auch so ein bisschen auferstanden wieder. Und in der Beziehung war das Zombie-Cover auch eine geile Idee und Zombie ist auch Metal und welcher Metal-Fan liebt keine Zombie-Filme, ja? Das ist einfach ein großer Teil der Kultur auch. Und in der Beziehung ist das Cover einfach, aber voll in die Fresse, knallt und bin auch sehr zufrieden damit. Also es ist genauso geworden, wie wir wollten.
Absolut. Und ja, wer auch von den Toten quasi auferstanden ist, ist der Matt Butcher. Denn die Fans wollten ihn zurück und ja, ihr habt deren Bitten erhört. Wie kam es denn ausgerechnet zu dieser Reunion zwischen Destruction und dem verrückten Metzger?
Ja, ich meine, er ist ja Bestandteil der Band und die Fans haben ihn ja praktisch so und zum Icon gemacht. Und wenn man schon so eine Figur hat, muss man sie auch nutzen. Natürlich finde ich es jedes Mal, wenn man sie jedes Mal macht, jedes Plattencover mit Matt Butcher, da wäre es langweilig einfach auch. Wir sind nicht Iron Maiden, die jedes Mal einen Eddie verwenden, aber den Butcher wieder zurückzubringen war schon wichtig auch, weil er ist Identifikation der Band auch und die Fans lieben ihn einfach. Und wenn es nach den Fans geht, könnte er immer da sein, aber wir haben halt diesmal gesagt, auf dem Cover klein, im Video dann ganz groß mit Hauptrolle und kam auch gut an bei den Fans.
Absolut. Wie gesagt, ich habe ja das Video während der Listening-Session gesehen und da kam auch natürlich auch dieser nostalgische Schimmer wieder hoch. Der Matt Butcher, der war ja immer irgendwie dabei. Und was mir jetzt auch bei den letzten Alben, auch nach der Listening-Session aufgefallen ist, dass die wirklich unheimlich perfekt klangen. Vielleicht ein bisschen zu perfekt. Da saß wirklich jeder Ton haargenau.
Ah, das stimmt nicht. Also wir haben wirklich extrem viele First Takes auf der Platte.
Ja.
Und extreme Parts, wo ich denke, ah, fuck, hier ist die Gitarre nicht genau auf den Drums drauf. Ja. Normalerweise müsste man das dann schieben, ja?
Ja.
Das heißt, der Produzent geht dann hin und schiebt es auf den Click-Grid, ja? Das ist so ein Grid da, wo man das Schlagzeug drauf schiebt dann. Aber das haben wir eben nicht gemacht. Also bei uns ist eben nichts auf den Grid geschoben, sondern ist alles gespielt. Und deswegen finde ich es hier und da nicht ganz so perfekt, wie es eigentlich normalerweise, wie man es gewohnt ist. Aber gerade das macht auch die Platte aus.
Ja.
Und es ist gut gespielt, weil es sind einfach geile Musiker. Ich habe mit Randy Black einen den besten Drummer, den ich für diese Musik haben kann. Ich habe zwei Wahnsinns-Gitarristen. Also die Jungs können alle geil zocken, das hört man auch live. Und aber wir haben wirklich sehr viel gelassen, auch Gesang, sehr viele First Takes gelassen, die wir vom Demo einfach übernommen haben, weil ich gesagt habe, hey, der Schrei ist geil, der hat einen Vibe. Und mir ist heutzutage viel wichtiger, den Vibe zu haben, wie die Perfektion, ja, weil die Band kann spielen, wir müssen uns nicht verstecken, ja. Deswegen war der Vibe diesmal ein bisschen wichtiger, wie diese Perfektion. Aber es ist interessant, dass du sagst, es klingt perfekt. Das ist auch ein gutes Kompliment an die Musiker, dass sie gut gespielt haben, ja.
Absolut, aber das ist genau der Punkt. In diesem Album bei Diabolical spielt halt die menschliche Komponente eine noch viel größere Rolle, weil man eben auch versucht, einfach diesen Vibe und diesen Spirit des Thrash Metals einfach aufrechtzuerhalten. Ich meine, Thrash Metal ist halt nicht perfekt gespielt, so wie man ihn vielleicht ursprünglich kennt, aber ihr werdet halt mit der Moderne, also mit den modernen Möglichkeiten des Sounds und mit der Tradition halt diese Symbiose einfahren und dementsprechend ist Diabolical wahrscheinlich so gewaltig geworden, wie es im Endeffekt auch klingt.
Ja, das war das Ziel auf jeden Fall. Wenn wir das erreicht haben, ist es schön. Ich muss auch sagen, die Platte ist jetzt ja für uns auch schon 6 Monate aufgenommen. Und so ein bisschen alter Schuh, ja, aber ich höre immer noch gern. Und das ist ein geiles Zeichen als Musiker, wenn man immer noch, ich habe die jetzt schon 1000 Mal gehört, also wirklich 1000 Mal, ja. Und ich finde sie immer noch gut, das ist ein gutes Zeichen, ja.
Ja, ich finde, generell hat die neue Platte einfach alles, was für ein gelungenes Destruction-Album obligatorisch ist. Man hat diese fiesen Groove-Monster auf der einen Seite, aber auch ein sehr harsches, flottes Tempo auf der anderen. Ich finde, Martin und Damian liefern sich wirklich exzellente Gitarrenduelle. Randy, du hast ihn vorhin schon angesprochen, der trommelt sich wirklich die Seele aus dem Leib und mit deinen High-End-Screams und dieser Wut, die sich in den letzten Jahren wirklich angesammelt hat und sich nun endlich entlädt, ist Diabolical wirklich ein Destruction-Album für mich nach Maß geworden. Wenn du mal so 10, 15 Jahre vielleicht in die Zukunft blickst, aus welchen Gründen wird dieses Album stets ein besonderes Album für dich sein?
Ah, natürlich auch, weil das Album viel Tragik mitbringt. Ja, Mikes Ausstieg war ganz schwierige Zeit für uns auch. Ja, wir wussten ja nicht, wie wird's weitergehen. Finden wir einen neuen Mann, der ihn gut ersetzen kann? Wie werden die Fans darauf reagieren? Wie werden die neuen Songs? Da war schon eine Anspannung da. Dann haben wir uns auch von Nuclear Blast getrennt, ja. Das war auch nach 20 Jahren ein schwerer Schritt, den wir einfach gehen mussten jetzt dieses Mal, ja, weil irgendwann brauchen wir einfach auch mal einen neuen Partner. Mhm. Und es war einfach dann auch mit Corona dazu noch eine Platte zu komponieren in 2 Jahren Lockdown in Corona. Das war alles schon sehr speziell. Also wenn wir zurückgucken auf diese Platte, wird Diabolical schon so ein Befreiungsschlag sein, auch aus dem ganzen Drama, wo man so drin gesteckt ist, ja. Und deswegen, ich freue mich, wenn wir live spielen können. Ich freue mich auch, dass die Fans gut reagieren bisher auf die Songs, weil es wird auf jeden Fall irgendwann so ein Meilenstein sein in unserer Karriere, wo man sagen muss, hey, hier für die letzten 15, 20 Jahre ist das nochmal eine Platte, die nochmal die Band nochmal wegweisend hoffentlich aufstellt auch, ja. Und das, wenn das so ist, dann freue ich mich drauf, weil ich habe gerade mit Mille geredet von Creator neulich mal über, wie es so weitergeht. Die machen ja auch eine neue Platte und dann hat Mille gesagt, ja, machen wir nochmal 20 Jahre und habe ich gelacht und ja, wir freuen uns alle drauf, ja, wenn es so wäre, ja. Es gibt ja keine Thrash-Bands, die so alt sind bisher. Wir wären ja die Ersten, die dann in dieses hohe Alter eindringen würden. Ja. Aber natürlich wäre das geil, wenn wir in 20 Jahren auch noch da sind halt.
Absolut. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr wart jetzt von Nuclear Blast weg, aber ich finde, ihr habt mit Napalm Records wirklich einen sehr, sehr exzellenten Partner am Start, der natürlich jetzt auch viele neue, sehr, sehr coole Bands gesigned hat. Und in dem Sinne ergeben sich daraus wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Vorteile durch diese neue Kooperation.
Ja, deswegen haben sie auch gemacht. Ja, es war ja neue Besen kehren gut, ja, hat meine Oma immer gesagt. Und so ist es auch, wenn man halt 20 Jahre bei einem Label ist, ist vieles eingefahren. Dazu sind einige sehr wichtige Leute bei Nuclear Blast hier gegangen und da war aber Zeit für uns, was Neues auszuprobieren. Und ich habe Napalm lange verfolgt, in den letzten Jahren immer mal in Kontakt gewesen mit den Jungs auch und habe da riesen Respekt vor, was sie aufgebaut haben aus dem Nichts, mehr oder weniger. Und ist so ein bisschen diese Aufbruchstimmung wie bei Blast Anfang der 2000er, ist jetzt so ein bisschen bei Napalm da und das ist toll, wenn man da ein Teil davon sein kann.
Absolut, absolut. Nochmal kurz zu Diabolical, speziell zu dem letzten Song. Ihr habt ja beispielsweise auch schon mit Killers, Whiplash oder auch The Damned in der Vergangenheit schon eure Hingabe für sehr, sehr passende Fremdkompositionen zum Ausdruck getragen. Zum Grand Finale auf Diabolical gibt es ein Cover der besonderen Art, um auch eure nicht ganz heimliche Nähe zum Hardcore-Punk entsprechend zu Papier zu bringen. Nämlich von GBH, City Babe Attacked by Rats. Finde ich eine sehr coole Hommage an eine für euch sehr, sehr wichtige Band, sondern auch ein sehr cooler Querverweis zu eurer eigenen Vergangenheit, die ja auch zu der Zeit zumindest ein bisschen vom Hardcore-Punk geprägt war, oder?
Auf jeden Fall. Also meine Freunde waren alle Punks. Die Metal-Szene war damals eine Handvoll Leute. Da waren auch die Destruction-Leute dabei. Mhm. Und meine ganzen Kumpels, direkte Freunde, waren alles Punks und die haben alle GBH gehört und Exploited und Dead Kennedys und Slime und English Dogs und ich bin damit groß geworden. Ich habe immer Priest gehört und dann auch die ersten extremen New Wave of British Metal Sachen wie Jaguar und Raven und so. Mhm. Weil die hatten ja auch schon so ein bisschen Punk-Vibes. Und habe aber die Punk-Sachen immer sehr geil gefunden, weil die so aggressiv waren und diese Texte auch sehr aussagekräftig waren und immer sozialkritisch und so. Und die Punks und die Metal-Fans, die waren damals ja eher ein bisschen spinnefeind, aber meine Kumpels, die waren alle cool und bin damals auch oft auf Punk-Shows gegangen, weil es gab damals auch keine Metal-Shows bei uns dagegen. Das war allzu früh noch. Und so bin ich mit Punk groß geworden, wurde dann natürlich zum Metal-Fan und habe auch meinen ganzen Punk-Freunde alle mit Metal-Balladen versorgt. Die haben die dann offiziell immer mal mit nach Hause genommen und nicht so gut gefunden, aber in Wirklichkeit haben sie zu Hause zu Tode gehört, durften es aber nicht zugeben, weil es war ja Metal halt. Und so war das damals so eine Symbiose, die heutzutage einfach ganz gut funktioniert, weil wir wissen ja alle, dass die ganzen Thrash-Bands alle so ein bisschen vom Punk beeinflusst sind. Sogar Metallica haben ja auch einige Misfits-Covers gemacht und Slayer hat Punk gecovert. Also ist schon so, dass der Punkrock der damaligen Zeit hat Thrash mitgeprägt, ja, das ist ganz klar. Und diese Hommage wollten wir einfach geben. GBH war eine wichtige Band und es passt auch gut zu uns, ja. So eine Punk-Coverband steht uns gut zu Gesicht, würde ich mal sagen.
Absolut. Ja, das ist ein sehr, sehr eleganter Brückenschlag von uns beiden, denn quasi so die Anfangstage von Destruction, die waren natürlich dann auch geprägt von Mike und Tommy Sandmann, denen du dann begegnet bist. Wie bist du denn, also du bist ja mit Bands im Ohr, wie du hast gesagt, Priest, Jaguar und den Hardcore-Punk-Bands, im Ohr hast du ja quasi dann Bekanntschaft mit Mike und Tommy Sandmann geschlossen. Wie kam denn da der Kontakt mit, also des 16-jährigen Schmiers denn zustande?
Ja, wir sind immer so eine Wochenenddiskothek und da wurde dann immer so eine Rockrunde gespielt. Da lief dann die Purple und Ram Jam, Black Betty und wenn man Glück hatte, auch mal AC/DC. Und da haben wir immer die gleichen Typen gebankt. Das war halt dieser Freundeskreis von Destruction später dann. Und die Jungs haben mich damals dann angequatscht. Die haben gesagt, hey, wo kommst du denn her und so und hast lange Haare, hast eine Kutte mit Metal-Patches. Es gab damals wirklich nur eine Handvoll Leute. Mhm. Und irgendwann haben mich dann gefragt und haben gesagt, hey, wir haben dann so eine Band und wir suchen Bassisten und so. Und dann habe ich gesagt, ich guck's mir mal an. Und dann haben wir gleich einen Bass gekauft für mich am nächsten Tag. Das sind irgendwie im Proberaum. Mike hat mir dann die ersten Griffe gezeigt. Habe ich Doktor gelernt von UFO. War mein erster Song und The Wheels of Steel von Saxon, hätte ich nie vergessen. Und dann habe ich da gespielt, haben wir noch einen anderen Sänger, noch einen Gitarristen und es war alles mehr so ein bisschen so Iron Maiden und ein bisschen Covers gemacht und so. Und dann habe ich aber haben wir alle damals diese ersten extremen Bands entdeckt, wie eben Raven und Jaguar und Angel Witch und so. Und dann haben wir gesagt, so, hey, unsere Band muss härter werden, härter, schneller. Und das war dann auch das Ziel der Destruction. Also uns dann umbenannt haben, das sind auch die Jungs dann ausgestiegen. Die waren es dann plötzlich zu hart, was wir gemacht haben. Die haben gesagt, nee, wir wollen lieber so Iron Maiden Sound machen. Die haben gesagt, nee, wir wollen Speed Metal machen und so. Und ja, das Wort gab's ja gar nicht so damals, aber wir haben es dann Speed Hardcore Metal genannt. Damals war Thrash noch nicht geboren. Und in der Beziehung war das so, ja, die Selbstfindung der Band damals, ich sage immer, damals war auf jeder Metal-Scheibe immer der erste Song ein schneller Song, ja, und wie so Accept zum Beispiel, Fast as a Shark und so weiter halt, ja, und wir haben uns damals gesagt, ja, wenn unsere Band, da muss jeder Song so klingen wie der erste Song auf den Metal-Platten, ja, also jeder Song muss ein schneller Song sein, der voll abgeht, weil das war damals unsere Marsche, das war unsere Richtung und so ist Destruction entstanden und ja, wir haben damals auch viel aus dem Bauch rausgemacht, wenig so überlegt, sondern einfach drauf und los gepoltert, sage ich mal.
Aber manchmal sind diese Bauchentscheidungen Gold wert.
Musik ist sowieso immer eine Bauchsache. Also Kopfmusiker sind vielleicht Jazzer oder so, aber auch die leben auch von ihrer Intuition, ja. Und so ist Musik für mich immer eine Bauchsache. Und sobald Musik sozusagen in den Kopf geht, dann wird's quer, dann wird's schwierig, dann wird's steif. Und deswegen Musik muss aus dem Bauch kommen.
Es wird dann eben verkopft. Wann war denn für dich damals klar, na gut, dann übernehme ich halt auch den Gesang?
Ja, ich wurde dazu gezwungen. Der Sänger hat damals mit Mike gestritten und wurde rausgeworfen dann. Und dann haben alle gesungen und ich konnte es wohl am wenigsten schlecht, ja. Und dann hieß es halt, und wir hatten keine Kumpels, die singen konnte. Also die Szene war wirklich so klein, dass man echt keine Leute kannte, die irgendwie singen konnten. Und dann haben alle gesagt, okay, es muss der Schmier ran. Und dann habe ich halt da versucht, mehr schlecht als recht. Auf dem Demo hört man das noch ganz gut, dazu gekreischt. Und zum Laufe der Jahre habe ich dann halt auch einfach ein bisschen so meine Stimme gefunden, mein Ziel gefunden. Und ja, das war so ein bisschen sehr viel Zufall bei Destruction am Anfang.
Du hast gerade angesprochen, nach einem Demo und der Sentence of Death EP schlug ja 1985 da die Stunde von Infernal Overkill, eurem Debütalbum, das über SPV erschien. Wie war es denn für dich als 19-jähriger Bub, die erste eigene Platte in den Händen zu halten? Welche Erinnerungen hast du denn an den 24. Mai 1985?
Ja, das war ganz groß natürlich. Wir haben ja die Platte auch in Berlin aufgenommen. Wir sind ja Landeier, kommen vom Land und waren dann zum ersten Mal oder zum zweiten Mal schon bei Sentence of Death zum ersten Mal. Und beim zweiten Mal bei Infernal Overkill in Berlin zum Aufnehmen und haben dann das Großstadt-Feeling mitbekommen und damals kamen die ersten Metalhammer raus auch, wo wir dann zu drin waren und so weiter. Es war schon ein unglaubliches Gefühl plötzlich, wir haben damit nicht gerechnet, weil wir wurden ja am Anfang eher so ein bisschen belächelt. Da haben alle gesagt, was ist das denn für ein Krach und so? Was machen die denn da? Wie sehen die denn da aus und so? Und auch so in der Metal-Szene intern waren wir eine der ersten Bands, die wirklich so viel Krach gemacht haben. Und deswegen haben uns viele auch nicht ernst genommen. Und da war dann schon so dieser erste Erfolg, war damals schon dann so bahnbrechend und auch sehr motivierend, weil wir hatten ja nie gedacht, dass wir Erfolg haben werden. Wir wollten einfach nur Spaß haben. Der Plattenvertrag war toll, aber wir hätten nicht gedacht, dass wir da irgendwann mal Fans haben auf der ganzen Welt. Das war schon unfassbar.
Ja, das war quasi so der Anfangspunkt. Und ein knappes Jahr später fegt ihr ein Tornado durch die Thrash-Metal-Szene, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man euer Artwork betrachtet, von Infernal Devastation. Aus heutiger Sicht, was unterscheidet denn das zweite Album vom ersten Album?
Also erstens, Eternal Devastation heißt die Platte, ja.
Ach, was habe ich denn gesagt?
Du hast Infernal Devastation
Infernal
gesagt.
Ja,
aber das,
auch
aber,
Infernal.
Aber, ja. aber das ist ein Fehler, der passiert vielen anderen auch, ja. weil Sepultura haben diese Titel ja damals aufgegriffen, haben selber eine Platte so genannt. Benannt
ja,
halt
stimmt.
Auch, ne? Aber Eternal Devastation war einfach dann nochmal ein Ticken schärfer, ja. Uns war klar, wo wir hinwollen. Mike hat damals auch einen Haufen geile Ideen gehabt, sehr scharfe Riffs komponiert. Wir haben uns textlich damals auch wirklich weiterentwickelt. Die Texte wurden dann auch so einfach sozialkritischer, ein bisschen punktierter. Unser Englisch wurde besser, unser Spiel wurde besser. Wir haben damals auch mit einem sehr coolen Produzenten aufgenommen, der uns so ein bisschen rausgekitzelt hat. Also gerade die Solis von Mike, die waren damals wirklich sehr gut ausgefeilt, weil Manfred Neuner, der die Platte produziert hat, mit ihm damals wirklich hart an den Solos gearbeitet hat. Und das auch erkannt hat, dass da viel Potenzial ist und so weiter. Und deswegen sind die Solos auf Eternal Devastation auch wesentlich besser, finde ich, wie auf Infernal Overkill. Aber Infernal Overkill war so das bahnbrechende Album für uns. Und das war einfach das Nachfolgewerk, wo man genau wusste, wo man hingeht. Und in der Beziehung sind da immer noch so ein paar Songs drauf, die wir ja immer noch gerne live spielen, wie Curse of Gods ist zum Beispiel mein absoluter Destruction-Favorite. Also über 40 Jahre, mein Lieblingssong ist ganz klar Curse the Gods.
Dass ich es auch sehr, sehr gut verstehen kann. Ja, wiederum ein Jahr später sorgte ja der verrückte Metzger für Aufsehen. Ich meine, ein paar Jahre später hatte Tankard dann das Alien, Sodom irgendwann den Knarrenheinz und ihr hattet schon viele Jahre vorher eben den Matt Butcher. Wie kam es denn überhaupt zu dieser ikonischen Figur?
Ja, wir haben das neue Line-Up gehabt und das Label wollte damals von uns irgendwie eine neue Platte und wir haben gesagt, hey, wir sind noch nicht so bereit. Aber wir haben schon so ein bisschen was geschrieben. Wir könnten vielleicht so ein Mini-Album machen. Und damals waren Mini-Alben noch echt cool halt. Ja, heutzutage unverständlich, dass man sowas gemacht hat. Früher war es aber noch witzig. Und das Label hat dann gemeint, hey, wir könnten ja eine neue Version machen mit Matt Butcher, könnten damit das neue Line-Up vorstellen und machen wir noch einen neuen Song dazu. Und dann haben wir so ein rundes Ding. Und haben es dann auch gemacht. Und ich hatte die Idee, dass wir den Matt Butcher halt auch aufs Cover bringen. Und haben uns das ein bisschen inspirieren lassen halt eben von so einem dicken, brutalen Typen, der halt so schizophren in den Spiegel guckt und halt, wo man dann halt so diese böse Seite sieht vom Butcher.
Ja, ja.
Und wir hatten mit Sebastian Krüger damals ja diesen tollen deutschen Künstler, der damals schon die Eternal Devastation gemacht hat mit uns. Und der das einfach auch grandios umgesetzt hat. Ich habe Sebastian damals telefoniert mit ihm, habe ihm meine Ideen gesagt und er hat es einfach. Der erste Entwurf kam, wir waren weggeblasen, weil Eternal Devastation war schon ein cooles Cover, aber was Sebastian da beim Matt Butcher verbrochen hat, der war einfach eine neue Dimension an satirischem Metal-Cover einfach und das hat ihn ja dann auch berühmt gemacht. Da hat er dann auch viele Plattencover für Tankard gemacht, für Risk und für andere Bands. Und in der Beziehung glaube ich schon, dass das Matt Butcher-Cover auch für uns so eine bahnbrechende neue Sache war.
Definitiv. Und der Matt Butcher hat auch für viele, viele Jahre mein Lieblings-T-Shirt gezählt. Von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Witzigerweise ist auch war damals EMP auch ganz neu. Und Matt Butcher war eins von den ersten richtigen Bestseller auf EMP damals auch.
Weil es halt was komplett Neues war und weil es auch die Brutalität von Thrash Metal sehr, sehr gut in Szene setzte, finde ich.
Absolut, ja. Und aber auch mit diesem Augenzwinkern halt, ne? Das natürlich. War auch das,
ja. Es sieht ja nicht jeder Metzger so aus.
So sieht's aus.
Ja, dann folgte euer erstes Album zu viert, denn im Dezember 1987 erschien Release from Agony. Aus heutiger Sicht hättest du wahrscheinlich gerne am Sound ein bisschen was verändert, oder?
Ja, wir hatten die Demos gemacht und die Rough Mixes und die klangen besser. Und dann haben wir das finale Produkt bekommen und waren ein bisschen enttäuscht. Mhm. Weil einfach hat unser Produzent da ein bisschen zu viel gewollt, hat ein bisschen zu viel komprimiert, hat ein bisschen zu viel alles zusammengequetscht. Und wenn man weiß, ja, wenn man alles komprimiert, ab einem gewissen Punkt wird es dann irgendwann nicht mehr fetter, sondern noch dünner. Und so war man dann ein bisschen erschrocken. Und dann war aber die Deadline schon zu spät und wir konnten dann keinen Remix machen und keinen Remaster. Mhm. Und so mussten wir dann dieses Album rausbringen, mit dem wir nicht hundertprozentig zufrieden waren damals. Aber ja, so ist es halt. So waren die 80er. Das wurde einfach noch anders produziert. Das war sehr aufwendig, damals zu produzieren und hat viel Geld gekostet. Und in der Beziehung wenn die Studios ausgebucht waren, dann war das halt so. Und ja, also heutzutage haben wir es anders gemacht, aber aus jedem Album lernt man auch und ohne Release from Agony wären wir auch nicht da, wo wir heute sind.
Zumal ich auch das Artwork sehr, sehr gelungen finde, muss ich sagen.
Ja, das hat auch ein guter Freund von mir gemacht, der Joachim Lütke, der kommt aus dem gleichen Ort wie ich, aus dem gleichen Kaff, aus Südbaden. Und er war damals der verrückte Künstler, ich war der verrückte Musiker und wir haben uns dann so gefunden und dann hat er uns damals ein Cover gemacht und heutzutage ist das Cover völlig normal, ja, aber damals war es ein Skandal. Also wir hatten damals in Amerika richtig Probleme mit Censorship und gab wirklich Leute, die haben bei der Plattenfirma angerufen in den USA und haben die beschimpft. So nach dem Motto, was habt ihr meinem Sohn verkauft und so. Und es war damals noch richtiges brutales Cover, heutzutage undenkbar, ja, aber damals war das noch schockierend.
Definitiv. Danach folgte eine Tour mit den großen Celtic Frost, ehe Destruction zumindest in dieser Konstellation erst einmal auseinanderbrach. Hast du denn in den 1990er Jahren als Headhunter den Werdegang von Mike und seiner Destruction-Version mitverfolgt?
Nee, also ich habe dann damals die Freundschaft war ja gekündigt, die haben mich ja fristlos rausgeworfen und ich war so verletzt und es hat so weh getan, ja, dass ich die Sachen nicht groß verfolgt habe. Dazu kam noch, dass sie in der Presse auch nicht gut über mich geredet haben und so. Mhm. Das heißt, da war schon ganz schön viel zerbrochen. Und deswegen habe ich so bestimmt 5 Jahre gebraucht, bis ich mir wieder mal damit beschäftigt habe, was sie so machen. Und dann habe ich es mir auch mal angehört und habe gedacht so, okay, ist ja was ganz anderes. Und habe dann auch irgendwann wieder mal Mike getroffen und habe mit ihm mal ein Bierchen getrunken. Und dann irgendwann hat sich so ein bisschen wieder eingeschaukelt, war dann auch, ja, Zeit heilt alle Wunden, sagt man halt auch. Ne? Und so war es dann auch bei uns. Und irgendwann war ich dann auch nicht mehr sauer. Irgendwann war einfach, das Leben geht weiter. Weißt du? Ich hatte Headhunter, das hat Spaß gemacht. Ich hatte dann auch dann irgendwann meinen eigenen Laden, mein eigenes Restaurant und so. Und hatte zu tun und war happy und habe auch nicht gedacht, dass Destruction jeweils nochmal zusammenkommen würden. Das war dann schon dann später auch eine große Überraschung.
In welche Richtung, also im Sinne von italienisch oder so, ging denn dein Restaurant?
Ja, also wir hatten, es war eine Pizzeria, aber auch mit deutschen Spezialitäten. Also ich habe so meine Lieblingsrezepte praktisch so ein bisschen neuen Kick gegeben, ein bisschen zum Leben erweckt. Hatte ja italienische Oma und einen deutschen Großvater und meine Eltern hatten Bäckerei, Konditorei, also ich bin da mit Backen und Kuchen und so weiter groß geworden und die Pizza war schon immer so ein Favorite von mir und dann habe ich halt so meine Lieblingsrezepte so Cocktails mitgebracht aus der ganzen Welt, so Caipirinha gab es bei mir schon Anfang der 90er im Laden.
Ja.
Da gab es so keine Caipirinha in Deutschland, ja, sage ich mal, behaupte ich mal. Und die haben ja aus Brasilien mitgebracht damals und so weiter. Und ja, so habe ich halt so ein bisschen meine Lieblingssachen kreiert. Und ja, es war eine Pizzeria, aber halt auch mit geilen Steaks. Also argentinische Rindersteaks hatten wir damals auch schon. Das war damals auch noch relativ neu und so. Also ich habe so ein bisschen mein, mein Leben, so was ich mit Destruction erlebt hatte auf der ganzen Welt, habe ich so ein bisschen dann in mein Restaurant gepackt.
So hast du also nicht nur den Thrash Metal geprägt.
Ja, die Pizzeria ist immer noch Kult und wir machen immer noch so alle paar Jahre machen wir mal so eine Revival-Party. Und da haben wir neulich, vor 2 Jahren vor der Pandemie, haben wir so eine Revival-Party gemacht bei der Feuerwehr, in der lokalen Feuerwehr da in einem Ort. Mhm. Und da haben wir innerhalb von 3 Stunden 500 Pizzen verkauft. Also musst du erstmal schaffen, ja. Das war harte Arbeit.
Das glaube ich. Aber apropos Revival, die gab es nämlich auch 99 mit Destruction. Und ihr habt ja mit Sven Vormann auch einen Mann hinter der Schießbude geholt, der auch auf All Hell Breaks Loose einen sehr guten Job gemacht hat. Wie hoch war denn für dich persönlich der Druck auf dieses Album, auf dieses Comeback-Album?
Ja, Sven war lustigerweise damals ein Schlagzeuger, den ich gefördert habe, den ich jung entdeckt habe als 17-Jährigen. Und der dann später mit mir im Restaurant gearbeitet hat als Waiter, also eine Bedienung, hat wissen Geld nebenbei verdient und so sind wir gut befreundet damals dann in die Reunion gestartet und als Sven dann vorgespielt hat, habe ich Mike noch gewarnt, hat gesagt, hey, der Kerl ist jung, aber er ist sautalentiert und und so kam Sven damals in die Band und diese erste Platte, da war schon ganz klar und wichtig, dass das Line-Up funktioniert, also der Vibe muss da sein, der alte Mief war weg, die alte Streitigkeiten waren weg, waren alle motiviert. Sven war ein junger Schlagzeuger, der Bock hatte. Das war ganz wichtig, diese Aufbruchstimmung auch da umzusetzen. Und ich habe von Anfang an gesagt, Jungs, wir machen die Reunion nur mit einer neuen Platte auch. Also wir müssen auch neue Songs schreiben, die geil sind, weil das sind wir den Fans dann schuldig. Und haben wir dann auch so gemacht. Und All Hell Breaks Loose war ein guter Schritt. Und The Antichrist dann war praktisch so die Auferstehung.
Absolut. Du hast es gerade angesprochen, das war ein sehr wuchtiges Album, aber 2003 folgte mein Lieblingsalbum bis zum heutigen Tag mit Metal Discharge. Das war
interessant.
Das war meine erste Berührung mit Destruction. Ich habe damals auf der Nuclear Blast hat so eine DVD-Compilation herausgebracht mit Metal Clips und da war der Opener drauf. Und dann irgendwann war auch der Titeltrack da drauf.
Ravenous Beast, ja, genau. Ravenous Beast war der Opener, ja. Also Metal Discharge ist so eine Scheibe, wo wir so ein bisschen back to the roots gegangen sind. Mhm. Und das war damals, kam damals nicht so gut an bei der Presse, weil die Platte auch so ein bisschen, ein bisschen scheppriger klang, ja, ein bisschen, also halt eben auch ohne Samples und noch original mit Tonbandmaschine aufgenommen damals. Mhm. Und die Presse fand es damals nicht so gut. Ich finde die Platte nach wie vor auch ganz witzig, weil die einfach so ein bisschen eben so ein bisschen rumpeliger klingt halt, ja. Und nach Peter Tedgren, Inventor of Evil, haben wir mit Peter Tedgren noch gemacht und da mussten wir einfach was Neues ausprobieren. Und deswegen war die Metal Discharge so eine Platte, die so lala ankam, sag ich mal. Mhm. Aber für uns war es eine wichtige Platte, weil wir einfach nochmal so ein bisschen, so ein bisschen ursprünglicher produziert haben. Weil danach kam dann auch irgendwann Jakob Hansen als Produzent, der dann eher so die modernen Produktionen gemacht hat. Und da hatten wir als Musiker dann auch gar nicht mehr so den Zugriff auf den eigentlichen Mix. Da hat, ich sag mal so, bei so großen Produzenten, ja, die machen ihr Ding und dann kannst du schon sagen, ich will das so und so haben. Mhm. Aber das ist dann nie so, wie du es haben willst, weil die drücken den Stempel drauf, die machen den Sound dann so, wie sie haben wollen. Und klar, viele Leute hören das auch so und gibt ihnen recht. Für Destruction war es dann auch ein Lernprozess, ja. Mhm. Es hat schon gute Platten gemacht mit Jakob, also auch zum Beispiel Day of Reckoning, eine meiner Lieblingsscheiben. Mhm. Aber auch so, dass wir gesagt haben, hey, hundertprozentig sind wir nicht zufrieden mit dem Ergebnis, weil es ein Tick zu modern war immer. Das war dann auch so ein bisschen der fade Nachgeschmack.
Ja, ich finde aber auch, die Inventor of Evil hatte auf jeden Fall seine Höhepunkte und ein absoluter Höhepunkt für Fans war die Wacken-Show mit den ehemaligen Mitgliedern 2007 und nach Devolution, was danach folgte, folgte auch Wawa auf Mark, eurem ehemaligen Drummer, der das Schlagzeugspiel für mich noch auf ein höheres Level hieven konnte. Entsprechend wuchtig und frisch klangen auch Day of Reckoning und natürlich auch Spiritual Genocide. Und 2011 gab es ja auch eine sehr geile Tour mit Heathen und Overkill. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, dass ihr so vor 10 Jahren eine noch produktivere und kreative Zeit hattet als zuvor?
Als Wawa dazu kam, war erstens mal war er super Musiker und zweitens war er ein super Mensch. Ja, mhm. Also das, die menschliche Sache ist immer ganz wichtig als Musiker. Und er hat so zwischen Mike und mir agiert, so ein bisschen als Mediator, ja, mhm. War so ein bisschen der Puffer, hat es gut gemacht, hat einfach auch gute Ideen am Schlagzeug und für ihn war auch alles spielbar. Also egal, was wir gemacht haben, Songs auf 230 Beats per Minute, konnte der die Double Bass durchknacken lassen. Ja, das war Wahnsinn. Und so waren die Jahre mit Wawa auch toll. Leider ist er ja irgendwann Vater geworden und dann nochmal Vater mhm. und dann wollte er nicht mehr auf Tour gehen und so. Das war natürlich ein bisschen schade. Mhm. Aber Wawa hat uns schon den zweiten Wind gebracht. So. Also der zweite Wind seit der Reunion, so nach 10 Jahren, war so ein bisschen die Luft raus auch. Dann kam Wawa dazu, da kam Day of Reckoning, war eine geile Platte. Das war schon sehr wichtig auch mit ihm. Und eben, wie gesagt, menschlich war er ganz groß und ganz lieber Typ.
Ja, und ich glaube, ich hatte auch mal ein Interview mit ihm, was mir auch persönlich sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Also von der Persönlichkeit her auch ein sehr angenehmer Mensch.
Ja, ja, er ist auch sehr gebildet und er spielt ja im Sinfonieorchester in Warschau auch. Also ist jetzt auch wieder vor uns war er beim Sinfonieorchester. Und dann ist er jetzt wieder zum Sinfonieorchester zurückgegangen, hat ja klassische Musik und Schlagzeug studiert auch. Mhm. Und ja, er vermisst es, glaube ich, schon ein bisschen auch. Also neulich mal mit ihm telefoniert und so. Mhm. Und er sagt schon, ja, ich bin für Frau und Kinder jetzt, bin daheim, muss nicht mehr auf Tour gehen. Und, und Orchester ist auch gut bezahlt und auch in der Krise, in Corona-Krise hat er Geld bekommen und so. Aber er sagt mir, ja, das Reisen und der Rock'n'Roll und das vermisst er halt schon, ist klar.
Es bleibt natürlich trotzdem irgendwie in einem. Wer aber definitiv für Rock'n'Roll steht, ist der ehemalige Annihilator und Primal Fear Schlagzeuger Randy Black. Und was habe ich mich gefreut, als nach Under Attack und der zweiten Thrash Anthems dann die Zusammenführung von Struction und Randy Black zustande kam. Wie war denn überhaupt so das erste Treffen mit Randy?
Ja, ich habe Randy gesehen mit Annihilator und habe gesagt, boah, das ist der geilste Schlagzeuger, den ich je gesehen habe. Ja, ich habe das... Ja. gesehen, wie der das Schlagzeug gelebt hat, wie geil tight der gespielt hat. Und es war, Randy war für mich damals so Dave Lombardo 2.0, ja. Und, und als er dann nach Deutschland gezogen ist, bei Primal 4 eingestiegen ist, habe ich dann ihn auch öfters mal getroffen, auch kennengelernt. Und haben uns auch befreundet dann, mehr oder weniger. Und als wir dann eine Aushilfe brauchten, also eigentlich als Wawa in die Band kam, damals haben wir schon mit Randy geredet, aber damals war er bei Primal 4 und ich wollte ihn dann nicht aus Primal 4 rausholen, sondern wir haben einfach mal gequatscht. Randy hat gesagt, hey, er sucht mal ein Schlagzeug. Ich so, ja, ja, und dann haben wir gequatscht, aber ich bin nicht jemand, also die Freundin ausspannen und den Schlagzeuger oder den Musiker ausspannen aus einer anderen Band macht man einfach nicht halt, ja, und deswegen haben wir gesagt, hey, Randy, die Zeit ist nicht reif, ja, und das war dann knapp 10 Jahre später so, dass Wawa ausgestiegen ist. Also Wawa hat schon so eine Tour vorher mal ausgesetzt, weil er Vater geworden ist und zu Hause bleiben musste für die Geburt. Und hat Randy uns 5-6 Wochen in Amerika ausgeholfen schon. Und da hat sich schon angedeutet, dass Randy einfach ein perfekter Schlagzeuger ist für diese Art von Musik.
Ja.
Und er hat so diesen Dave Lombardo Swing, ja. Also er spielt diese schnellen Songs zum Swing auch. Ja. Und das ist wirklich beeindruckend. Und als dann Wawa ausgestiegen ist, haben wir halt Randy gefragt und hat auch weiter ausgeholfen erst und dann, ja, hat's menschlich einfach auch gut gepasst und ja, er ist eigentlich so einer meiner Lieblingsschlagzeuger. Den in der eigenen Band zu haben, ist natürlich mega.
Das definitiv. Das gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Push, den man ja auch schon so ein bisschen auf Born to Perish natürlich gehört hat. Das ist ja auch das erste Destruction-Album als Vier-Mann-Kapelle seit 1987, seit der Release from Agony. Das ist ja auch das erste Album mit Dami an der Klampfe. Und sei mir nicht böse, aber ich schaue jetzt so ein bisschen auf die Geburtsjahre. Und der Gute ist ja auch 14 Jahre jünger als du. Würdest du denn sagen, dass Mike, Randy und schließlich auch du durch Dami so in eine Art Jungbrunnen geschubst wurdet?
Na, würde ich nicht sagen, aber es ist gut, dass man einen Jungen in der Band hat. Aber er ist ja nicht so jung, dass er jetzt mein Sohn sein könnte, sondern er ist nur ich bin sein großer Bruder sozusagen, ja.
Ja.
Also natürlich hat er einen unglaublichen Drive und Esprit und er ist halt auch ein Vollblutmusiker, ist ja auch Gitarrenlehrer und so. Aber er ist einfach so ein positiver Mensch auch, der immer viel mit Musik zu tun hat und der immer positiv denkt. Und es bringt dann auch schon guten Vibe in die Band rein. Wenn es Probleme gibt, ja, wenn der Bus brennt, ja, dann schon während der Bus brennt, während dem Löschen schon einen neuen Bus für dich findet, ja, anstatt am Straßenrand zu sitzen und zu weinen, ja. Ja. Er hat einfach auch immer gute Ideen und er ist immer dabei und das ist wichtig halt, ja. In der Band brauchst du aber Leute, die im Team arbeiten, die füreinander da sind, ja, so wie im Fußballteam auch, ja, Backup muss da sein, ja, muss sich aufeinander verlassen können. Und das ist mit Damian ja so und deswegen hat er von Anfang an einen guten Spirit gebracht. Er hat auch schon auf Under Attack ein paar Solos gespielt, ja, das wissen viele nicht. Da haben wir ihn praktisch zum ersten Mal ausprobiert. Er ist ja der Ehemann von Romana, von der Gitarristin von Burning Witches, die ich ja auch produziere und manage. Und so hat sich der Kreis damals auch geschlossen und deswegen ist es auch so ein bisschen so eine große Familie alles.
Und so schließt sich auch quasi der Kreis, weil ich vor knapp 9 Monaten oder so dann auch mit Romina ein Interview geführt habe, auch für Pommes Gabel. Und wir auch so ein bisschen über Damian und Destruction und natürlich über dich so ein bisschen als Schirmherr gesprochen haben. Und wenn du jetzt so auf all die Alben von Destruction, all die Auftritte, Jahre, all den Schweiß, die Partys und die harte Arbeit zurückblickst, gibt es für dich einen einzigen Moment in diesen 40 Jahren, der für dich für immer in Erinnerung bleiben wird? So einen prägnanten Moment?
Also sind ganz viele natürlich, aber bestimmt sind das so die großen Festivals, so Wacken, das erste Mal Wacken oder also auch Wacken 2004, da haben wir noch gefilmt für unsere DVD, die dann später rauskam. Mhm. Ich glaube, Wacken 2004 war schon so ein Wahnsinnserlebnis, weil wir hatten ein Filmteam dabei, wir haben die Show gefilmt, wir haben abends gespielt auf der Riesenbühne in Wacken, war Wahnsinn. Und wir haben dann ja die DVD noch rausgebracht danach, die da auch teilweise mitgefilmt wurde da. Also das ist schon so der Himmel des Metalheads, ja, glaube ich, wenn man dann abends ein Wacken spielt vor einer Riesenproduktion auch. Das war schon Wahnsinn. Aber es ist schwierig als Musiker ein Erlebnis rauszustreichen. Da gibt es wirklich viele tolle Erlebnisse in den letzten Jahren. Wir haben ja auch zum Beispiel in Kolumbien gespielt auf dem Rock El Parque. Da waren noch mehr Leute als in Wacken, also 120.000 waren da zum Beispiel, ja. Das bleibt auch hängen natürlich und deswegen ist es schwierig, einen Moment herauszufinden, der wirklich nicht war.
Und ein weiteres Highlight wird definitiv im April mit Diabolical erscheinen, das nunmehr 15. Destruction-Album, ein ganz besonderes für mich und für, denke ich mal, alle Destruction-Fans. Möchtest du dazu noch was loswerden oder generell noch etwas mit unseren Hörern teilen?
Es ist ja so, dass natürlich weil die Fans ohne Mike und so weiter, wie wir das sehen, aber ich denke, die Musik spielt für sich. Die Band ist so aufgestellt, die Jungs sind alle wirklich einfach tolle Musiker, die einfach gut ins Konzept der Band passen, wir sind befreundet alle. Ich denke, die Band ist einfach nochmal stärker geworden jetzt für die nächsten 20 Jahre hoffentlich und ich hoffe, die Leute finden die Platte geil, so geil, wie wir sie finden. Wir sind sehr stolz drauf, weil sie eben, wie gesagt, in der Zeit entstanden ist, die einfach auch schwierig war für alle und ich freue mich drauf, wenn die Fans endlich die Platte hören dürfen, weil die ist ja schon jetzt so lange fertig und die liegt schon ewig lang in der Schublade. Wir mussten jetzt echt lange warten wegen der Pandemie auch und ich freue mich auf den 8. April, wenn das Ding rauskommt und die Fans mal endlich alles hören können.
Definitiv, ja. Ich hatte nach der Listening-Session hatte ich direkt Bock, die Scheibe nochmal von neuem laufen zu lassen. Was so aber dann dementsprechend ab Anfang Mitte April definitiv möglich ist. Mein Lieber, ich danke dir unheimlich für das sehr, sehr coole Interview, auch für diese gelungene Zeitreise.
Eine Freude.
Eine letzte Frage. Ich hatte schon angekündigt. Was ist denn aktuell dein Lieblingssong? Welcher Ohrwurm geht dir nicht mehr aus dem Kopf?
Ja, ich muss sagen, ich habe Burning Witches ja produziert und da habe ich die letzte Platte auch so oft gehört und kann die immer noch hören. Deswegen ist so The Witch of the North von Burning Witches, höre ich privat auch echt noch gerne im Auto mal. Die Platte ist so geil geworden, auch die Band hat sich so super entwickelt. Und ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn man eine Platte, die man selber produziert hat und wirklich 1000 Mal gehört hat, auch immer noch hören kann. Mhm. Und deswegen, Burning Witches ist so eine Sache, die mir echt ins Herz gewachsen ist, fast schon so wie Destruction auch.
Bei mir ist es Audrey Horn mit Devil's Bell und ich werde
nachher auf jeden auch.
Super geil, ist ja auch ein Label-Kollegen sind ja auch von euch und nach unserem Interview werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen The Creators of the New Age hören. Den Ohrwurm, den ich jetzt.
Von deiner Lieblingsplatte.
Richtig, ganz genau. Insofern nochmal dir ein ganz, ganz großes Dankeschön. Auch vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und euch da draußen ein ganz großes Dankeschön fürs Zuhören. Und Schmier und ich wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.
Wir sehen uns im Sommer auf den Festivals hoffentlich.
Definitiv. Bis dann. Ciao, ciao.
Alles klar. Danke. Tschüss.